Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 236 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 5. September 2025 und es ist die erste Folge nach unserer Sommerpause und es ist gleich eine Folge ohne meine hochgradig verehrte Chefredakteurin Karin Schmidt, denn die weilt noch im Urlaub. Dafür habe ich aber hochkarätigen Ersatz gefunden, nämlich Daniel Feiler. Den ich hier bei uns im virtuellen Studio begrüße. Hallo Daniel.
Hallo Scholle oder Servus, wie wir bei uns in Bayern sagen.
Demnach bist du gerade in Bayern?
Nein, tatsächlich bin ich gerade eher in deiner Gegend an der Nordsee im Urlaub, aber ich freue mich schon wieder auf Bayern.
Oh Mann, du arbeitest im Urlaub. Das ist aber auch nicht in Ordnung.
Extra für dich.
Ja, nur für mich und für unsere Zuhörer natürlich. Daniel, du bist ja auch Kolumnist bei uns bei Pfefferminzia und ich lese mal vor, wie wir dich da immer beschreiben und dann werden wir gleich mal verfeinern. Ja. Daniel Feiler ist Versicherungsfan und InsurTech-Investor, außerdem Experte für Strategie, Digitalisierung und Vertrieb in der Versicherungsbranche. Jetzt aber mal meine erste Frage, Daniel, wie verdient man denn da seine Brötchen?
auf unterschiedliche Art und Weise. Auf der einen Seite habe ich ein sehr, sehr kleines Maklerunternehmen nach wie vor, habe also den Kundenkontakt noch gelegentlich und ja, darf mal schauen, ob das Geschäft sich etwas verändert hat in den letzten Jahren, wie es heute ausschaut. Ansonsten kommen mal Beratungsaufträge dazu. Das ist mal ein Versicherer, der etwas Maklerexpertise einkauft. Das ist mal ein Maklerpool, wo die Geschäftsführung sich in irgendeiner Form beraten lässt. Und ansonsten, ja, war ich in der Hoffnung, Geld verdienen zu können, im Mai auch nochmal gezwungen, selbst ein Unternehmen zu gründen. Da verdiene ich noch nichts, aber hoffentlich bald.
Das hoffen wir dann alle auch. Und unsere Hörer haben es jetzt wahrscheinlich schon mitgekriegt. Du bist jetzt für die nächste halbe Stunde, mal gucken, wie lange die Folge jetzt wird, mein Co-Gastgeber oder Co-Host, wie das auf Deutsch heißt inzwischen. Und du hast den Durchblick in der Versicherungsbranche, deswegen werden wir gleich auch mal ein paar Versicherungsthemen anschneiden.
Ja.
Aber gleich nochmal die nächste Frage. Eigentlich sind ja Versicherungen voll langweilig und so. Warum bist du denn Versicherungsfan?
Das ist relativ einfach. Ich finde, dass wir in der Branche, wenn wir es ordentlich machen, wenn wir es anständig machen, einen richtig, richtig großen Beitrag in Deutschland leisten können. Man kann es langweilig formulieren, wir verkaufen eine Versicherung. Positiv formuliert heißt es aber, wir sichern Existenzen. Wir sorgen dafür, dass Menschen im Alter einen sorgenfreien Ruhestand verleben können. Mit einer Wohngebäudeversicherung sorgen wir dafür, dass ein Haus, das abbrennt, wieder aufgebaut werden kann, die Familie nicht vor dem Ruin steht. Und deswegen, wenn wir es anständig tun, können wir sehr, sehr viel Gutes tun. Und deswegen bin ich ein richtiger Fan.
Und positiv finde ich wieder positiv. Das mögen wir hier.
Ja.
So, dann lass uns doch mal zum ersten Block, Themenblock kommen. Da gab es jetzt in der Vergangenheit ein paar Nachrichten. Jüngster Beitrag war, die Continentale kappt den Vertrieb ihrer Wohngebäudeversicherung über Makler. Sie selbst sagt, das war jetzt gar nicht so viel Geschäft. Genaue Zahlen haben wir da nicht. Und es war defizitär, was natürlich an der Schadenquote und sowas alles liegt. Jetzt hatten einige Leser bei uns auf Facebook reagiert und die Reaktionen reichten von Müller-Earl bis ein fatales Signal. Und zwar, wenn dann schon wieder ein Maklervertrieb gekappt wird, wie soll man der Continentale da noch vertrauen? Erstmal solche Sachen, wie siehst du denn solche Maßnahmen? Grundsätzlich?
Also grundsätzlich möchte ich mal festhalten, dass es kein Einzelfall ist. Wir hatten ja in recht junger Vergangenheit den HDI, der im Bereich Kfz das Geschäft mit Maklerpools eingestellt hat. Jetzt die Conti in der Gebäudeversicherung mit Maklern. Die Gotha ist gerade drüber, eine Bestandssanierung zu prüfen. Also solche Dinge kamen schon immer mal vor, gerade eben kommen sie gehäuft vor. Im Endeffekt haben wir mit Gebäude und Kfz einfach zwei Sparten, die mehrheitlich chronisch defizitär sind. Und ein Versicherer hat natürlich ein verständliches Interesse daran, mit dem Verkauf von Versicherungen auch Geld zu verdienen. Und ja, vermeintlich haben über Jahre hinweg diverse Sanierungsmaßnahmen zu keinem Erfolg geführt. Und dann ist es grundsätzlich auch erstmal nachvollziehbar, dass man sich von defizitären Geschäftsbereichen trennt.
Mhm. Warum macht man das und erhöht nicht einfach die Beiträge, solange bis sich sie wieder rechnet?
Also ich glaube, die Beiträge haben ja alle Gebäudeversicherer und auch Kfz-Versicherer in den letzten Jahren spürbar nach oben angepasst.
Stimmt.
Ich glaube nicht, dass sich ein Kunde in den letzten Jahren gefreut hat, dass seine Wohngebäudeversicherung günstiger wurde. Das waren jetzt ja schon sehr, sehr deutliche Anpassungen in den letzten Jahren. Ich kann mir vorstellen, an der Beitragsschraube lässt sich da vielleicht auch einfach weniger tun. Es ist, und das muss man ja auch im Blick behalten, es trifft eben die Makler. Es trifft ja nicht die Ausschließlichkeit. Bei der Ausschließlichkeit kann man sich's als Conti dann ja doch nicht erlauben, muss ein volles Sortiment anbieten. So, der Maklerkanal ist der vermeintlich teurere Kanal aus Sicht des Versicherers und ja, im Zweifel auch der, auf den man eher verzichten kann. Und du hast ja vorhin die Kommentare der Pfefferminzer-Leser angesprochen. Wenn der ein oder andere hier sagt, ja, juckt mich nicht, dann ist da, glaube ich, auch viel Wahrheit dran. Denn so relevant war die Conti, mal abgesehen von Einzeldisziplinen in der Wohngebäudeversicherung, der Makler dann doch nicht.
Hm. Jetzt gibt es auch einen Blog von dem Stefan von Heimann, der ist Marktbeobachter und der sieht das so, dass Versicherer die eigene Ausschließlichkeit schützen und Makler und Pools zunehmend ausgrenzen. Das hat er da geschrieben in einem Blogbeitrag. Warnt aber auch, dass der Makler ein verdammt gutes Gedächtnis hat. Das heißt, wer jetzt da was kappt, der ist später auch mit anderen Sachen raus. Siehst du diese Gefahr auch?
Die Gefahr ist aus meiner Sicht auf jeden Fall da. Ich glaube, wer hatte denn noch? Nico Streker war, glaube ich, auch jemand, der in dieses Horn geblasen hat. Und da bin ich auch voll dabei. Ja. Als Makler suchen wir verlässliche Partner, langfristige Partner. Und immer dann, wenn einer uns die Freundschaft kündigt, sei es auch nur vorübergehend, dann ist das nicht sehr positiv im Sinne der Partnerschaft. Und ich bin mir auch sicher, dass eine Conti, sollte sie wieder erwarten, irgendwann den Einstieg in den Maklermarkt der Gebäudeversicherung wieder suchen, schlechte Karten haben könnte. Mhm. Gespannt bin ich aber vor allem, ob das ein Stück weit abfärbt auf die anderen Sparten der Conti, also vor allem die anderen Sachversicherungsthemen, ob Makler die Conti hier in Sippenhaft nehmen und dann auch die Hausratversicherung, die Haftpflichtversicherung, die Kfz-Versicherung mit in Frage stellen.
Das wird sich dann noch zeigen, ne, wie man immer so schön schreibt in unserem Business. Genau. Der Nico Streker, den hast du genannt, der sah da ein fatales Signal. Ist das jetzt muss ich aber auch sagen, drei Versicherer sind mir sogar untergekommen, die ihren Maklervertrieb sogar ausbauen, nämlich Haftpflichtkasse, die hatten sich bei mir gemeldet, die Provinzial mit der neuen Maklermarke HFK und vier Ziffern, also 1676, und die Inter hatte das betont, dass sie sich neu aufstellen. Gibt es da zwei Gegenbewegungen, also welche, die sich zurückziehen und welche, die da gezielt reingehen?
Ich glaube Folgendes. Die Haftpflichtkasse, die kann ja nicht viel anders. Die ist ja ein fast reinrassiger Maklerversicherer, wenn ich von direkt Online-Aktivitäten mal absehe. Mhm. Das heißt, für einen Versicherer wie die Haftpflichtkasse hatten die Makler schon immer eine extrem hohe Bedeutung und das spürt man in deren DNA auch. Andere Versicherer gehen in den Maklermarkt hinein. Vielleicht solche mit etwas kleinerer AO, bei denen die AO nicht das Gewicht in der Konzernbilanz auch hat. Ich glaube, eine Conti lebt wahrscheinlich halbwegs entspannt damit, das Wohngebäudegeschäft der Makler zu verlieren, hat eine starke AO. Ich weiß nicht, ob es immer darum geht, die AO zu schützen. Das tun Versicherer ja auch auf andere Weise, indem Bestandsübertragungen torpediert werden. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, es ist ein, ja, es ist sozusagen eine Drehtür. Es sind nicht nur Versicherer, die den Maklermarkt verlassen mit einzelnen Sparten und Produkten, sondern die Drehtür geht auch in die andere Richtung und der Markt ist interessant genug dafür und relevant genug dafür, um auch immer wieder Versicherer anzuziehen, die neue Produkte hierüber absetzen wollen.
Also müssen wir nicht gleich den Blues hier spielen. Es gibt wieder neue Sachen für Makler. Das ist gut. Das baut ein bisschen auf. Ich würde diesen Block dann einmal abschließen. Dann kommen wir wieder zu ein paar kleinen privaten Sachen. Was war denn, das ist ein bisschen Poesiealbum technisch, ne? Was war denn dein letzter Versicherungsfall? Was ist passiert? Wie ist es gelaufen?
Also so viele eigene Kunden betreue ich ja nicht mehr. Lassen wir es mal 12 sein.
Nee, persönlich, aber privat. Du bist doch
auch so ganz privat.
Jetzt
wäre mir sogar ein Versicherungsfall beim Kunden eingefallen, weil ich
den kannst du auch gleich bringen.
Ja, also privat war es, glaube ich, ein Marderschaden in diesem Jahr.
Der Klassiker.
Also hätten wir einen Kfz-Schaden im Angebot. Und beim Kunden, da ist tatsächlich in einem Hotel ein Leitungsschaden im Keller eingetreten. Also ein größerer Gebäudeschaden. Passt ja noch zum letzten Themenblock.
Okay. Welche Versicherungen findest du denn besonders wichtig und welche besonders überflüssig?
Also ich bin ja in der Geburtsstunde der DIN 77230 anwesend gewesen und habe das seitdem auch in meiner DNA. Und deswegen liebe Grüße an Klaus Möller an der Stelle.
Ja, herzlich gegrüßt, Klaus.
Besonders wichtig sind für mich in der Konsequenz natürlich existenzbedrohende Risiken. So, also je nach Situation kann es dann eine Haftpflichtversicherung sein oder eine BU, wäre eben zu ermitteln. Und besonders unwichtig, würde ich mal sagen, ist auf der anderen Seite die Krönung des Unwichtigen, vermutlich die Handyversicherung.
Ja, du Daniel, wir hatten letztes Jahr oder vor 2 Jahren oder so, hatten wir bei Pfefferminzia das Poesiealbum, wo wir solche Sachen auch gefragt haben. Da darfst du dreimal raten, welche fast immer genannt wurde als überflüssige Versicherung. Batschelli runter.
Kannst mir unschwer vorstellen.
Ja, ne? Oh, da brauchen wir jetzt aber ganz viel Fantasie, bis wir da darauf kommen. Okay. Dann kommen wir mal zum nächsten größeren Themenblock. Und zwar gab es ja da eine Welle aus Lübeck und der Maklerpool Blau direkt verliert oder der ist ja auch selber gegangen, seinen Chef Kai-Uwe Lag nach gerade mal einem Jahr in der Chefetage im Chefsessel. Warst du überrascht?
Ja, also grundsätzlich war ich überrascht, weil es ja doch Knall auf Fall alles passiert ist. Ich bin allerdings nicht ganz überrascht, dass ein solches Experiment, wie ich es jetzt mal nennen möchte, am Ende nicht zwingend gut geht. Umso mehr bin ich überrascht, dass das Experiment sozusagen wiederholt wird.
Wiederholt? Du spielst auf den Nachfolger an.
Ganz genau. Also fairerweise vorweg, ich kenne den Neuen natürlich nicht persönlich. Und falls ich ihm Unrecht tue, dann schon mal sorry im Vorfeld. Aber es hat mich doch etwas überrascht. Wir sind in einer Branche, in der der Stallgeruch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Auch eine emotionale Rolle. Geht dann nicht immer nur ums Fachliche, geht auch ums Emotionale. Und bei uns spielt der Stallgeruch eben einfach eine sehr, sehr große Rolle. Und jetzt hat man letztes Jahr bei Blau direkt mit einem Branchenfremden es versucht, der kein Netzwerk mitgebracht hat, keine Credibility in der Branche hatte und auch die spezielleren Mechanismen unserer schönen Branche erstmal erlernen musste. Und konnten es dann live mitverfolgen. Die Wachstumsstory von Blau direkt, die wurde zweifelsohne fortgeschrieben letztes Jahr.
Das war ordentlich, ne?
Ganz genau. Also das Experiment war auf dieser Seite ja erfolgreich. Die Wachstumsstory wurde fortgeschrieben, konnten aber im Frühjahr ja auch alle mitbekommen, als es um die Senkung von Sachkurtagen ging, die mal kurzzeitig angedacht war. Dass es auch schwierig ist, Dinge von außerhalb der Branche hier hinein zu transportieren, die woanders vielleicht funktionieren, aber bei uns dann doch nicht so einfach sind.
Umso verblüffender, dass der Neue auch von außen kommt.
Ganz genau. Und die Frage, die ich mir hier immer stelle, ist, es wird doch wohl möglich sein, innerhalb der Branche jemanden zu finden, der das gesuchte Anforderungsprofil abdeckt. Also mir fallen durchaus spontan einige Menschen ein, deren Namen ich jetzt aber bitte nicht nennen möchte.
Nein, keine Tipps.
Mir die Prozesse, Plattformgeschäft und auch Ertragsoptimierung im Sinne eines Private Equity Investors verstehen. Und also von daher, ich bin überrascht gewesen, aber unbekannterweise, ich kenne ihn nicht, ich drücke ihm die Daumen, ich schätze die Arbeit von Blau Direkt in den letzten 25 Jahren sehr und wünsche natürlich weiterhin alles Gute.
Ja. Aber das klingt jetzt aber wirklich wie in einer Beurteilung, ne? Wir wünschen für den weiteren Lebensweg alles Gute. Nee, gucken wir doch mal, was er macht. Aber jetzt gibt es auch wieder böse Zungen im Markt, die sagen, der Neue ist näher an Private Equity dran, hat er mehr Erfahrung, weil er als Berater für KKR, Kurberg Kravitz oder wie sie alle heißen da, gearbeitet hat. Und jetzt muss ich sagen, ich habe ja früher bei Das Investment gearbeitet und hatte auch mit Private Equity viel zu tun. Die sind nicht zimperlich, ne? Die muss man irgendwie auch nehmen können. Wenn da die Rendite nicht stimmt, dann geht's rund. Kann das Argument gewesen sein für den Neuen, dass er die besser nehmen kann?
Also ich würde sehr, sehr stark vermuten, dass die Personalie auf Wunsch von Warburg Pincus passiert ist und im ganz bewussten Branchengefolgsbann in dieses Investment eingesetzt wurde, um deren Interessen zu verstehen und zu vertreten. Ja. Private Equities haben ihre eigenen Interessen, das ist auch völlig in Ordnung. Das Modell eines Private Equities ist es eben, über Branchen hinweg mit erprobten Mechanismen zu arbeiten und die anzuwenden, und die werden eben auch bei Pools angewendet. Und das ist auch völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Wer teilweise dreistellige Millionenbeträge investiert, der darf auch berechtigten Anspruch haben, dass sein Geld, sein Kapital nach seinen Vorstellungen eingesetzt wird. Aber die, ja, wie wir es ja gerne erleben, die romantischen Zeiten des vom Gründer geführten Pools, die sind dann auch einfach vorbei, fairerweise.
Zumindest dort, ne?
Ja. Ja.
Wie sinnvoll findest du denn solche massiven Einstiege von Investoren? Wir sind ja auch hier bei Fondfinanz mit HG. Wie sinnvoll ist das?
Ich glaube, also erstmal aus Sicht des Verkaufenden, mir fällt dann immer ein Fußballzitat dazu ein. Kannst du dich an Otto Rehhagel erinnern, der mal kurze Zeit Bayern-Trainer wurde?
Na klar.
Und der hatte so ein
war aber ganz kurz.
Ne? Ganz kurz, genau. Das Missverständnis wurde dann irgendwann aufgelöst. Und der hatte bei seinem Amtsantritt Folgendes gesagt: Wer bei Bayern München einen Vertrag unterschreibt, der muss wissen, was er getan hat. Und ich glaube, so ist es letztlich auch mit Private Equities. Ich kann Olli Pradetto, Lars Drückhammer, Norbert Porras und deren Intention total nachvollziehen. Man hat hier Großes aufgebaut und möchte Teile verkaufen, möchte es ganz verkaufen. Absolut nachvollziehbar. Also erstmal aus deren Perspektive, aus Sicht des Investors auch nachvollziehbar. Wir haben hier eine Branche, die sich in der Konsolidierung befindet. Und immer wenn du traditionelle Branchen hast, die konsolidieren, dann sind Private Equities stark interessiert, daran teilzuhaben. Also erstmal völlig nachvollziehbar.
Was machen denn die Pools mit dem vielen Geld eigentlich?
Vor allem zurzeit Investitionen in IT und Investitionen in Aufkäufe. Also wir sehen ja in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, dass mehr und mehr Pools, von der Fondsfinanz sehen wir es, von Blau Direkt über Tiara schon ein bisschen länger, im Geschäftsfeld Maklerrente, im Geschäftsfeld Aufkauf von Beständen aktiv werden. Wenn ich Bestände kaufen will, brauche ich Geld dafür. Und da kommen die Millionen von Investoren natürlich gerade recht.
Dann ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Makler können ihre Bestände verkaufen, können auf eine Top-IT zugreifen. Ist doch eigentlich ganz toll.
Ich habe persönlich auch gar kein Problem damit. Ich hatte die, ja, mit einem leichten Augenzwinkern vorhin die Romantik der Zeiten des inhabergeführten oder gründergeführten Pools erwähnt. Das hat alle, wenn ich einen schlechten Gründer habe, der altmodisch denkt, dann bin ich auch nicht beim richtigen Pool aufgehoben, sondern kann dann im Ruhestand entgegensehen. Und wenn ich einen schlecht geführten Private Equity Pool habe, dann ist es genauso schlecht. Ich kann auf beiden Seiten Gutes und Schlechtes erleben. Deswegen professionell geführter Private Equity Pool, wo Fachleuten die Arbeit überlassen wird. Das kann ein sehr gutes Modell sein. Genauso kann ein romantisch angehauchtes Modell des nach wie vor Inhaber- und Gründer geführten Pools, der viel, viel Stallgeruch besitzt, hervorragend sein. Nicht pauschal gut oder schlecht.
Das erinnert mich an ein Interview, was ich im Mai, glaube ich, hatte bei Aruna. Da hatte der Christopher Kluwe dann mal gefragt, ich so, wieso holt ihr euch keinen Private Equity Investor rein? Und fragt er, warum? Da habe ich so gesagt, na, weil die Geld mitbringen. Dann fragt er zurück, was soll ich denn damit mit dem Geld? Das heißt, solche kleinen Unabhängigen und hier auch Fondkonzept, der Herr Bretzke, der sagt ja auch mal, man soll unabhängig bleiben und keine Investoren reinholen. Das ist dann so der Gegenentwurf, ne? Hat auch seine Vorteile, wie du sagst.
Ganz genau. Also wenn ich beispielsweise keine Maklerbestände aufkaufen möchte, dann habe ich natürlich auch einen deutlich geringeren Kapitalbedarf an der Stelle. Wenn ich keine Wettbewerber aufkaufen möchte, dann habe ich einen deutlich geringeren Kapitalbedarf. Ich bin mal gespannt, wie sehr die Unabhängigkeit der beiden genannten, oder gibt ja noch ein paar mehr, vielleicht sogar am Ende zum Verkaufsargument wird, dass der ein oder andere Makler sagt, ich möchte ganz bewusst nur mit einem solchen Pool zusammenarbeiten, der unverändert gründergeführt und unabhängig ist, weil ich eben nichts mit diesem Private Equity Spiel zu tun haben möchte.
Da gibt es ja auch wieder böse Zungen, die sagen, Private Equity kürzt halt an allen möglichen Enden, um die Kosten zu drücken, und das könnte dann zulasten der angeschlossenen Makler auch sein. Also wird ja auch gemutmaßt.
Genau, das mutmaßt man. Den echten Beweis, den sind sie uns, glaube ich, noch schuldig soweit.
Werden wir sehen, ne?
Außer dem Versuch in Lübeck im Frühjahr hat man ja trotzdem gegenüber dem Makler die Unternehmensführung erstmal machen lassen bisher. Ich glaube, dass der entscheidende Moment ist, glaube ich, der, in dem die Private Equities merken, dass sie etwas eingekauft haben, das anders ist, als sie erwartet haben. Ganz konkret, ich habe immer das Gefühl, die glauben, die haben einen Großmakler eingekauft, dem der Bestand gehört, den er verwaltet. Und entsprechende Bestandsmaßnahmen umgesetzt werden können, um den Ertrag zu erhöhen. Ein Pool ist aber ja doch ein etwas anderes Konstrukt in der Praxis. Juristisch gehört im Pool natürlich der Bestand, aber mit der Praxis hat es ja kaum etwas zu tun, ne? Wenn der Pool sich zu stark einmischt und es dem Makler zu bunt wird, dann verschwindet er eben im Bestand.
Dann ist er weg, ja. Das sollten wir den Investoren dann mal erklären bei Gelegenheit. Okay. okay, dann verlassen wir auch mal diesen nicht ganz einfachen Themenblock. Daniel, wie geht's dir noch? Bist du noch locker?
Ich bin noch locker. Ich habe hier Urlaub.
Du bist offiziell noch locker. Das ist toll. Ja, läuft. Ja. Sehr schön. Und deswegen habe ich jetzt mal, ich mag das Spiel wirklich immer wieder gerne. Ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst, welcher am ehesten zu dir passt. Mal gucken. CD, Streamen oder Schallplatte?
Dann definitiv aktuell das Streamen. Wie alt bin ich? 43 Jahre. Das heißt, ich habe Schallplatten noch irgendwie erlebt. Früher aber nicht so wie andere Generationen. Das heißt, damit konnte ich wenig anfangen. Mit CDs bin ich groß geworden. Aber ja, also Streamen ist schon was Feines heute.
Ist was Feines, ne? Ja, tatsächlich, kein Interview mit mir ohne Mucke. Ärzte oder Hosen?
Hosen, also fairerweise beides nicht extrem beliebt bei mir, aber wenn dann eher die Hosen, so an Tagen wie diesen heißt das Lied, glaube ich, dass die haben schon ein paar schöne Lieder rausgebracht, die auch einen positiven Einfluss auf die Stimmung haben können.
Versicherung oder Mut zur Lücke?
Also wenn es um mein Handy geht, habe ich sehr, sehr gerne Mut zur Lücke. Da verzichte ich auf die Versicherung, bei meinem Haus dann doch eher weniger. Kommt aufs Thema an. Bei existenzbedrohenden Risiken kein Mut zur Lücke. Wenn es nur um ein bisschen Schaden im Geldbeutel geht, aber sehr gerne.
Auto, Eisenbahn oder Flugzeug?
Wir klammern das Stichwort Klima mal aus. Ich bin einfach seit Kindheitstagen begeisterter Flieger. Ich liebe Fliegen. Ich bin wenn ich durch die Stadt laufe und über mir ein Flugzeug fliegt, muss ich immer nach oben gucken. bin einfach ein totaler Luftfahrt-Fan.
Sehr schön. Und dann habe ich noch, du bist ja jetzt gerade im Urlaub. Kindle oder Buch?
Buch, definitiv.
Buch. Welches Buch zurzeit?
Lass mich mal ganz kurz schauen.
Holst du es gerade raus?
Ja, ich habe hier neben mir liegen. Habe ich neben mir liegen. Also gerade eben.
Liegst du noch im Bett eigentlich? Dabei. Ist das der Nachttisch?
Nee, ich hab's in der Tasche neben mir. Atomic Habits von James Clear. Lese ich gerade zum zweiten Mal.
Was ist das für ein Schmöker?
Im Endeffekt geht es darum, dass kleine Veränderungen an Gewohnheiten am Ende Großes bewirken können. So ist zumindest meine naive Hoffnung. Mal schauen, was beim Rereading, wie es das so schön heißt, hängen bleibt und was ich davon tatsächlich umsetzen werde.
Nochmal neu entdecken, das Buch, ne?
Ganz genau.
Weißt du noch irgendwas, was in dem Buch steht, oder liest du es komplett nochmal neu?
Ich habe es vor ein paar Jahren gelesen. Aber im Endeffekt geht es im Kern darum, dass Gewohnheiten aufeinander aufbauen. Geht um den Einsatz von Triggern, dass du bestimmte Dinge im Alltag passieren, die dann Automatismus auslösen. Aber du merkst schon, das ist jetzt so unkonkret. Ich bin gerade auf Seite 15 beim Rereading.
Okay.
Ja. Wir merken, ich habe es gerade nötig, tatsächlich nochmal reinzuschauen.
Ja, du brauchst auch eindeutig noch ein bisschen Urlaub. So, damit du das Buch auch schaffst. Prima, dann haben wir den zweiten privaten Blog soweit abgeschlossen. Dann kommen wir nochmal zurück zu den Pools tatsächlich. Denn deine aktuelle Kolumne dreht sich um die Frage, ich lese das wieder ab, ich habe das hier im Augenwinkel. Gehört den Pools überhaupt wirklich die Zukunft? Und da geht es um Pool versus Direktanbindung. Erstmal kurz nochmal deine Position dazu.
Also aus meiner Sicht gehört den Pools definitiv ein Teil der Zukunft. Die Direktanbindung ist aus meiner Sicht etwas, was nicht erst seit kurzem auf dem absteigenden Ast ist. Das heißt nicht, dass die Direktanbindung verschwinden wird, logischerweise. Aber alles das, was ein Gewinner der Konsolidierung sein kann, das heißt, das sind Pools, das sind Verbünde wie eine FEMA, auch wenn die natürlich nicht konsolidiert werden können, aber wo das Thema Plattform dahinter steckt. Also Pools, Verbünde und Großmakler wie Emmerhard Rowe, GGW und Globalgruppe und dergleichen, das werden aus meiner Sicht die Gewinner der Zukunft sein, und die Direktanbindung wird sich sicher in einem gewissen Umfang halten, aber wird weiter auf einem absteigenden Ast sein.
Das ist aber keine gute Nachricht für die Versicherer, oder? Denn die bilden ja dann Einkaufsgemeinschaften, schlagen Sonderkonditionen raus, drücken die Preise. Oder sehe ich das falsch?
Der Versicherer hätte natürlich gerne eine Vielfalt an Anbindungen. Die sind möglicherweise auch deutlich rentabler für ihn. Aber aus meiner Sicht ist es, also der Versicherer mag das wollen. Das setzt aber ja auch zwei Dinge voraus. A, ich muss als Versicherer dem Vermittler einen Mehrwert durch die Direktanbindung liefern. Und der Mehrwert muss heute eben mehr sein als nur, du kannst oben auf der Police stehen, namentlich, und hast den Maklerbetreuer deiner Wahl. Und der Bestand gehört dir. Wenn ich die jungen Makler anschaue, gehört einfach viel mehr dazu. Ja, das ist, wenn ein Makler in Geschäftsprozessen denkt, in Prozessoptimierung, in Digitalisierung, dann gehört einfach zu einer Zusammenarbeit mit Versicherern mehr dazu heute. Und deswegen werden die genannten Plattformen aus meiner Sicht auch profitieren. Und und das Zweite ist, selbst wenn der Versicherer es möchte, er braucht ja auch die Maklerbetreuer dafür. Und ein guter Maklerbetreuer, der ist halt auch nicht so leicht zu finden heute. Und wenn ich Tausende von Makleranbindungen betreuen möchte, dann brauche ich viele davon. Also von daher, dass Versicherer das wollen, ist mir klar, und ich kann es auch total nachvollziehen. Aus meiner Sicht sprechen eben zwei Dinge vor allem dagegen, weswegen die Direktanbindung etwas ausgedünnt werden dürften.
Ja. Ist ja auch kein Ponyhof hier, ne? Man kriegt ja nicht immer das, was man will. Jetzt hattest du aber auch in der Kolumne hervorgehoben, wenn die Maklerpools stärker werden, sich weiter verbreiten, dass es auch ziemlich gute technische Vorteile hat. Für Versicherer aber auch und für Makler aber auch. Wenn du das mal kurz beschreiben könntest.
Also für einen Makler definitiv. Aus meiner Sicht ist ein ganz wichtiger Faktor der Zukunft, dass der Makler auf einer Plattform seinen gesamten Bestand sehen kann und mit diesem gesamten Bestand aktiv arbeiten kann. Mhm. Wenn ich diverse Direktanbindungen pflege, dann muss ich auch ein MVP dafür haben, um die zu pflegen. Also aus meiner Sicht ist der technische Aspekt, auch gerade wenn wir ein paar Minuten zurückspulen, überlegen, wie viel Geld die Pools derzeit gerade einsammeln, das neben den Zukäufen ja auch in IT investiert wird. Also das sind schon Sprünge im Digitalen gerade zu sehen in den letzten Jahren, die wären vor 10, 15 Jahren nicht denkbar gewesen. Ja, und die Vorteile für Versicherer auf der anderen Seite, ein schönes Beispiel, ohne jetzt die Namen dazu zu nennen, aber ein Versicherer hat in der jungen Vergangenheit mit einem Maklerpool gemeinsam eine Umdeckungsaktion organisiert. Das sind Bestände, wurden am Markt frei, die sollten umgedeckt werden. Jetzt hat man einen sehr, sehr schönen Zugriff auf tausende Verträge gehabt, konnte vom Pool strukturierte Auswertung bekommen und das Geschäft mit den Maklern gemeinsam neu eindecken. Also wenn die Plattform als solche auch den Versicherern Vorteile liefert, dass man aktiv damit arbeiten kann im Sinne aller, dann macht es, glaube ich, auch Versicherern Spaß, auch wenn die natürlich schlechtere Margen im Poolgeschäft haben.
Ja, die bündeln das halt so ein bisschen, ne? Was dann natürlich auch praktisch ist, ne?
Genau, also die bündeln ja letztlich auch die Betreuung der C-Makler, um es mal so zu schimpfen. Das ist ja ein umfangreiches Thema. Wenn der Versicherer A-Makler, B-Makler, C-Makler betreuen möchte, bräuchte er noch mehr Maklerbetreuer, die er eh schon nicht hat. Mhm. Und die Pools, die helfen natürlich dabei, gerade die Makler mit weniger Geschäft mittelbar zu betreuen.
Mhm. Multiplikatoren nennt man das immer so, ne?
Auf jeden Fall. Also ein Pool ist ein Multiplikator, ein Verbund ist ein Multiplikator. Gibt einen schönen Bullshit-Bingo, gerade wenn wir über Investoren sprechen, dürfen wir auch nicht vergessen, das Wort Ökosystem zu verwenden.
Oh ja, oh, das ist ein schönes Wort.
Also
das
ist gut, dass du es reingebracht hast. Ein Verbund ist ein wunderbares Ökosystem.
Das ist gut. Dani, dann lass uns diesen Block auch abschließen. Ich habe da noch so ein paar kleine abschließende private Fragen nochmal. Wie viel reist du eigentlich, wenn du Investor bist und Versicherungsfan? In wie vielen Fankurven sitzt du da immer so pro Woche?
Also ich würde mal überschlagen, dass ich zurzeit in den letzten Jahren ungefähr 3 Tage pro Woche irgendwo auf Achse bin in Deutschland.
Eieiei. Was sagt die Familie dazu?
Die kennt es, glaube ich, nicht viel anders. Das ist ja ein seit 10 Jahren erprobtes Reiseverhalten. Es waren mal vor Corona 4 Tage die Woche, jetzt sind es 3. Irgendwie lernt man daran, sich zu gewöhnen.
Okay. Und wenn du nicht unterwegs bist und nicht arbeitest, was machst du dann?
Dann verbringe ich tatsächlich gerne Zeit mit der Familie, feiere und sitze gerne mit Freunden zusammen, treibe gerne ein bisschen Sport.
Was treibst du für Sport?
Eine Mischung aus Aktivsport im Fitnessstudio und Passivsport bei Fußball und Basketball.
Vom Fernseher, ja?
Wobei noch viel mehr auf dem Fußballplatz, weil ich bei jedem Spiel meines Sohnes anwesend bin, sofern ich im Lande bin.
Sehr schön. Tja, dann würde ich sagen, haben wir doch eine ganze Menge über die Versicherungsbranche und über Daniel Feiler erfahren. Ich hoffe, es hat Ihnen da draußen an den Hörgeräten Spaß gemacht. Daniel, wie fandst du es?
Ich fand es wie immer sehr, sehr abwechslungsreich, locker und schön mit dir. Auch wenn wir uns diesmal zum ersten Mal nicht persönlich sehen konnten
dabei. Ja, aber was anderes durftest du jetzt auch nicht sagen. Du musstest das gut finden.
Ist gut. Nee, Karin hat mich gut gebrieft.
Ja, ne, hat sie gut gemacht. Genau. Ganz liebe Grüße an Karin Schmidt da draußen und auch ganz viele Grüße an dich im Urlaub. Wie lange hast du noch Urlaub?
Wir haben heute Freitag, das heißt, wenn wir hier auflegen, steht die Rückreise an.
Ach herrje, dann ist der Urlaub aus. Dann wünsche ich dir eine gute Rückreise und ich hoffe, wir sehen uns bald und hören uns bald wieder.
Das würde mich freuen. Vielen Dank.
Daniel, mach's gut. Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge, der ersten nach der Sommerpause. Schön, dass Sie dabei waren. Verpassen Sie auch ab jetzt keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.